77 Tage. Der Fall Dirk Brünker. Folge 2. Die Suche.
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind wieder Thomas Krebs
und Lisa Liebsch.
Und ihr hört den Podcast 77 Tage, der Fall Dirk Brünker.
Das ist Folge 2, die Suche. In der ersten Folge, da haben wir euch von Dirk Brünker erzählt. Der Familienvater, Opa und Fußballer. Der ist 2022, einen Tag vor Heiligabend, in Villingen verschwunden.
Und warum dieses Verschwinden und der Tod von Dirk Brünker seine Familie auch nach über 2 Jahren noch nicht loslässt, darum geht's in diesem Podcast.
Also, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann steigt am besten dort ein. Ansonsten geht's hier jetzt richtig los.
Sonntag, 25. Dezember 2022. Am Rande der Villinger Innenstadt haben sich mehrere Dutzende freiwillige Helfer versammelt. Sie alle sind dem Aufruf auf Facebook und Instagram gefolgt, den Tamara Brünker abgesetzt hat. Wer hat Dirk Brünker gesehen? Neben freiwilligen Helfern werden sich heute und in den kommenden Wochen auch immer wieder Hundertschaften der Polizei, Rettungshundestaffeln und die DLRG an den Suchen nach Dirk beteiligen. Was zu dem Zeitpunkt weder die Kinder noch die Helfer ahnen. Sie werden Dirk Brünker nicht so schnell finden.
Du, Thomas?
Ja?
Ich habe da wirklich so einen richtigen Kloß im Hals, wenn ich das so höre. Also ich will mir überhaupt nicht vorstellen, wie schrecklich das in dem Moment für die Familie von Dirk Brünker gewesen sein muss. Also stell dir wirklich mal vor, du liegst in deinem Bett, du schläfst tief und fest und am nächsten Morgen wachst du auf und dein Partner ist einfach nicht da.
Dann ist sie um Mitternacht rum wohl nochmal wach geworden und hat sich dann nur gedacht, so, der Sausack, der wollte doch gar nicht so lange weggehen. Jetzt hat er doch noch viele getroffen wahrscheinlich. Und als er dann aber halt um 6 Uhr morgens nicht daheim war, als sie wach wurde, da ist ihr dann schon auch anders geworden. Wobei sie da noch entspannter war als ich. Also sie hat ihn dann zwar schon geschrieben, Dirk, wo bist du? Meld dich. Und auch, dass es nicht witzig ist, dass sie sich Sorgen macht. Und dann ist sie noch einkaufen gefahren, nochmal am 24.12., die letzten Sachen. Und dachte noch, wenn er jetzt heimkommt in der Zeit, weil er hatte keinen Schlüssel dabei, dann soll er wohl draußen auf der Treppe warten. Und aber als sie dann vom Einkaufen zurückkam und er immer noch nicht da war, hat sie mich angerufen. Und wie gesagt, ich bin dann aus dem Bett raus, wie ich war. Hab dann nur Jacke, Schuhe an und bin los, weil für mich gleich feststand, dass halt was passiert ist. Ich habe dann auf dem Weg zu meiner Mama die im Krankenhaus angerufen, ob er in der Notaufnahme vielleicht ist. Und daraufhin dann bei der Polizei, ob er in der Ausnüchterungszelle ist. Und als das dann beides nicht der Fall war, da war für mich dann schon höchste Alarmstufe. Und die Polizei ist dann auch direkt gekommen, also zu meiner Mutter. Wir haben uns dann dort getroffen. Also es war so circa, ich meine es war 9.33 Uhr, als ich mit meiner Mama telefoniert habe. Und noch vor 10 war dann die Polizei bei meiner Mama zu Hause, wo sie die Vermisstenmeldung aufgenommen haben.
Das sagt uns Tamara Brünker, die Tochter von Dirk Brünker. So hat ihre Mama, die Ehefrau von Dirk und auch sie selber die ersten Stunden nach Dirks Verschwinden erlebt. Wir sitzen bei ihr auf der Terrasse von der neuen Wohnung ihrer Mama in Villingen.
Und kurz vorher, also vor dem ganzen Verschwinden, hat Tamara ihren Papa sogar noch gesehen.
Das letzte Treffen war am 23.12. Und zwar haben unsere Nachbarn gefragt, ob sie von uns das Nikolauskostüm ausleihen können für den 24.12. oder das Weihnachtsmannkostüm. Und das war bei meinen Eltern, weil mein Bruder das zuvor hatte. Und das habe ich abgeholt. Und da lag er auf der Couch. Das war früher Nachmittag so. Dann waren sie schon einkaufen. Und er wollte noch zu den Tanten, seinen Tanten, wollte denen noch Kekse bringen. Und dann hatte ich halt eben das Kostüm mitgenommen. Er hat dann noch gefragt, wo jetzt die Kinder sind. Die saßen im Auto, weil ich halt wie gesagt nur kurz hoch bin, den Karton holen. Und dann hatten wir noch ein Telefonat am selben Tag. Wir sind nämlich zum Eishockey, genau an dem Abend. Und er hatte sich dann, ich hatte mich verwählt. Ich hatte ihn aus Versehen angerufen und er hat dann zurückgerufen. Und ich war total im Stress. Ich war am Richten und 2 Kinder um mich rum und Zeitdruck und habe dann dementsprechend das Telefonat auch recht schnell beendet. Habe gesagt, ich melde mich nochmal, was ich leider nicht getan habe. Das war dann unser letztes Gespräch.
Also als klar ist, dass Dirk Brünker verschwunden ist, wird die Polizei eigentlich sofort tätig. Denn Dirk ist Epileptiker und auch auf Medikamente angewiesen.
Die haben dann den Heimweg abgelaufen und am nächsten Tag waren dann auch schon die THW-Leute mit Booten und Stangen in der Brigach unterwegs. Und wir haben halt am 24. angefangen zu machen, was wir konnten. Also musste dann noch in die Stadt Geschenke kaufen. Ich hatte davor wegen der Prüfungsstress und habe mich aber eigentlich auch auf den 24. gefreut, da loszuziehen und das mir mit dem ganzen Weihnachtstrubel das noch zu erledigen, die Geschenke zu kaufen. Und das habe ich dann verbunden. Ich bin dann von meiner Mama, wie ich war, in die Stadt und habe natürlich Gott und die Welt getroffen. So. Mein Papa war bekannt, mein Bruder ist bekannt und ich kenne die Leute halt auch so vom Sehen und wusste dann schon auch, wer die beiden kennt und wen ich fragen kann. Und hatte dann eigentlich innerhalb, also von einer halben, dreiviertel Stunde, hatte ich dann den Abend rekonstruiert, wo er wann gewesen ist. Und da kam auch nichts mehr groß dazu dann. Ich war dann eher wegen einer Schockstarre den ersten Tag. Mein Bruder ist da dann ganz aktiv geworden und hat gerade was Kameraaufnahmen anging und so alles ausfindig gemacht. Wir haben die Info dann auch an den Kriminaldauerdienst alle weitergegeben. Der Kriminaldauerdienst kam am 24.12. abends um 21 Uhr dann zu uns. Bis dahin, würde ich sagen, war es so die örtliche Polizei, wo da dann tätig wurde. Der Kriminaldauerdienst hat dann halt Hubschrauber hochgeschickt und natürlich sich auch alles von uns erzählen lassen.
Es ging also alles wirklich sehr, sehr schnell.
Ja, und dieses kleine Detail, was Tamara in ihrer Erzählung genannt hat, nämlich, dass sie bei der Ausnüchterungszelle angerufen hat, das ist für den Kriminalfall Dirk Brünker schon interessant.
Ja, richtig. Wir haben für unseren Podcast ja auch wirklich mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Und ziemlich viele wollten tatsächlich auch anonym bleiben. Die Frage nach Dirk Brünker war eher sowas, was ohne Mikrofon besprochen werden sollte.
Ja, und da habe ich nochmal eine Frage an dich, Lisa. Mhm. Wenn jetzt dein Freund am nächsten Morgen nicht zu Hause ist, würdest du direkt in der Ausnüchterungszelle anrufen?
Nee, tatsächlich wäre das wahrscheinlich irgendwie meine allerletzte Anlaufstelle, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Notaufnahme hätte ich allerdings auf jeden Fall gemacht. Polizei hätte ich natürlich auch direkt angerufen. Aber Tamara meinte da halt auch zu uns, dass ihr Freund damals vorgeschlagen hat, dass sie doch mal in der Ausnüchterungszelle anrufen soll, weil Dirk einfach nicht auf dem Handy erreichbar gewesen ist. Und es war anscheinend eben ziemlich untypisch für ihn. Und deswegen haben sie irgendwie auch nach jedem Strohhalm gegriffen. Vielleicht macht der Schock da halt auch was. Ich weiß es nicht.
Ja, also sie hat auf jeden Fall betont, auch solange sie sich zurückerinnern kann, war ihr Papa, soweit sie weiß, nie in der Ausnüchterungszelle.
Ja, also sehr untypisch.
Schauen wir jetzt mal zurück auf den 25. Dezember 2022. Dirk Brünker ist zu diesem Zeitpunkt schon seit über 24 Stunden verschwunden, als die Familie Brünker parallel zu den Ermittlungen der Polizei die erste Suchaktion organisiert. Denn über alles klar, Dirk Brünker muss jetzt so schnell wie möglich gefunden werden.
Ganz genau. Und über diese Suche konnten wir auch mit Jörg-Dieter Kluge sprechen. Der war 2022 noch Pressesprecher für das Polizeipräsidium Konstanz und hat in dem Fall Dirk Brünker die Öffentlichkeitsarbeit gemacht, also auch viel mitbekommen. Mittlerweile ist er nicht mehr bei der Polizei, er ist im Ruhestand. Er hat sich aber trotzdem mit uns getroffen, um über die Suchaktion zu reden.
Ja, und da muss man auch noch was dazu sagen. Also bis zu seinem Ruhestand haben wir beide, also Lisa und ich, jahrelang mit Herrn Kluge zusammengearbeitet. Mhm. Daher haben wir uns dann natürlich auch sehr gefreut, dass er zugesagt hat, mit uns auch nochmal über den Fall zu sprechen. Weil er allerdings jetzt nur noch eine Privatperson ist und kein Polizist mehr, darf er sich auch nur noch so äußern. Aber über 2 Jahre später blickt er auf den Fall und die Zeit der Suche so zurück.
Also persönlich bin ich ein bisschen erschrocken, dass das immer noch so ein bisschen hochkocht oder wieder hochgekocht wird durch verschiedene, sage ich jetzt mal, Einrichtungen oder auch private, weiß nicht, sind das Fahnder? Ich habe keine Ahnung, was das für Menschen sind. Mich hat es damals sehr berührt, wie eigentlich viele Menschen in der Region oder fast alle Menschen in der Region, die damit zu tun hatten. Aber irgendwann habe ich natürlich damit auch abgeschlossen. Und es ist tragisch, Aber das Leben geht weiter.
Ja, man hört es auch schon sehr deutlich. Er beschreibt hier seine ganz persönliche Perspektive. Das Polizeipräsidium Konstanz hat auch nochmal klargemacht, er darf keine dienstlichen Internas an uns rausgeben, auch wenn der Fall offiziell abgeschlossen ist.
Und das ist natürlich schade, weil das Ganze natürlich nochmal viel mehr Licht ins Dunkel bringen würde. Aber trotzdem ist Jörg Kluges Perspektive für uns und für den Podcast unglaublich wichtig. Erstens kennt er als Villingen-Schwenninger sich in Villingen bestens aus. Und zweitens kennt er natürlich auch die ganzen Abläufe bei der Polizei und drittens war er in diesem Fall eben richtig tief mit eingebunden.
Ja, der hat uns während unserer Recherchearbeiten zu dem Fall Brünker in unserem Studio hier in Rottweil besucht und mit uns beiden gesprochen. Und dabei haben wir schon gemerkt, die Auflagen vom Polizeipräsidium, sich bloß nicht dienstlich zu äußern, die hat er sich schon sehr zu Herzen genommen.
Ich stelle mir das auch irgendwie richtig schwierig vor, weil auf der einen Seite weißt du ja echt richtig viel und auf der anderen Seite musst du ja so tun, als würdest du das alles gar nicht wissen. Mhm. Und ich finde diesen Kampf, dieses Abwägen, das hört man auch immer so ein bisschen bei ihm und seinen Antworten auch mit raus.
Dirk Brünker hatte ja auch Epilepsie. Ich glaube, das hat auch nochmal alles ein bisschen beschleunigt. Die Polizei hat sich da ja auch sehr, sehr schnell mobilisiert. Ich glaube, das war aber auch mit ein Grund, warum die Menschen gesagt haben, um Gottes Willen, wir müssen den jetzt ganz dringend finden, weil der ist auf Medikamente angewiesen. Wer weiß, bei kalten Temperaturen hier, wie lange der das so durchsteht.
Ich meine, das ist grundsätzlich so, wenn Personen vermisst werden bei solchen, sage ich jetzt mal, Wetterlagen oder wenn es kalt ist oder wenn irgendwelche Umstände einfach da sind, dass es sofort gefährlich wird, dann wird da auch recht schnell natürlich, wird man da aktiv, also in jeglicher Hinsicht. Und es ist nicht nur von Seiten der Polizei, es war in dem Fall ja auch, dass sehr, sehr viele Privatorganisationen, Freunde, Bekannte diese Suchaktion angestoßen haben. Also war schon richtig großes eine große Sache.
Auf jeden Fall war das eine große Sache. Und einer, der von Anfang an bei den Suchen auch mit dabei gewesen ist, das ist der Zeitungsreporter Marc Eich vom Schwarzwälder Boten. Ihr kennt ihn bei uns vielleicht schon aus Folge 1. Er hat uns auch nochmal erzählt, wie er sich so an die Suche erinnert.
Also klassischerweise sucht man natürlich erst im Nahbereich, also in dem Bereich, wo Dirk Brünker zuletzt gesehen wurde. Da wurden ja dann eben auch diese Mantrailer eingesetzt, die die Spur aufgenommen hatten und die dann, glaube ich, sogar bis ins Briegachtal ging, wenn ich mich noch recht entsinne. Ehrlicherweise, klar, es ging die Information rum von der Polizei, so, die ein bisschen rekonstruiert haben. Allerdings kriegt man dann keinen direkten Einblick, welchen Spuren die Polizei nachgeht. Also man telefoniert zwar viel mit der Polizei, mit dem Pressesprecher. Allerdings ist man dann doch ein Stück weit außen vor, dass man da nähere Informationen hat. Die Familie hat natürlich über Social Media relativ viele Informationen dann auch geteilt, um so ein bisschen ja die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ob man vielleicht irgendeine Spur noch bekommt. Allerdings war immer so ein bisschen, erst halt aus der Färberstraße raus, möglicherweise in Richtung nach Hause, dann die Spur mit dem Hund, die führte dann weiter. Man konnte es nicht so richtig zuordnen, weil auf den letzten Metern hat ihn halt niemand gesehen und dann war es einfach offen. Deshalb hat man die Suche ja später auch ausgeweitet, deutlich ausgeweitet. Es war dann auch mehrmals der Polizeihubschrauber unterwegs. Man hat ja dann die Gewässer relativ schnell durchsucht, weil natürlich die Gefahr war, dass möglicherweise reingestürzt ist. In der Nähe von seinem Wohnort führte der Briegach entlang. Und das war so ein erster Punkt, den man direkt abgehakt hat, beziehungsweise direkt untersucht hat. Man hat ja die Briegach relativ genau eigentlich unter die Lupe genommen, sowohl im Wasser als auch aus der Luft. Und dann ist man ja nach und nach den Spuren nachgegangen, die dann so bei der Polizei eingelaufen sind. Das Suchgebiet wurde dann zwangsläufig erweitert. Verschiedene Waldgebiete sind unter die Lupe genommen worden und leider Gottes ja immer ohne wirkliche Spur.
Boah, das ist auch echt heftig und falls ihr euch hier bei uns in der Region nicht so gut auskennt, also wir reden hier über einen Raum, der vielleicht so maximal 15 mal 15 Kilometer groß ist. Also eigentlich keine große Strecke, aber ja, es war halt wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und dass das eine Hölle für die Familie Brünker gewesen sein muss, das kann sich, glaube ich, wirklich jeder vorstellen. In unserem Interview mit Dirks Tochter Tamara haben wir sie gefragt, wie sie sich an die Zeit zurückerinnert.
Im Nachhinein, wenn man zurückdenkt, ist es wie ein Film oder als hätte man das nicht erlebt. In der Zeit, man hat funktioniert, also der Körper macht da schon einiges möglich, gibt es Schutzmechanismen, die lernt man da kennen. Ich bin von einer Schockstarre am ersten Tag zu so einem, wie so einem Roboter am zweiten Tag, wo es dann einfach nur darum ging, jetzt müssen wir alles, was wir machen können, halt, müssen wir jetzt machen. Weil man hat sehr schnell begriffen, dass gerade zum Beispiel diese Kameraaufnahmen, dass die verloren gehen, wenn man die nicht schnell genug sichert. Oder man wusste ja nicht, ob er noch lebt. Es war halt auch so ein Gedanke, dass er irgendwo vielleicht ist und unsere Hilfe braucht. Es war Winter, eben die Medikamente. Man hat gewusst, wenn er noch irgendwo am Leben ist, dann muss man ihn jetzt schnell finden. Und dann ist man in so einem, wie soll ich sagen, man hat einfach gemacht und getan. Ja. Alles, was einem gekommen ist oder was an Hinweisen kam, auch so aus dem Bekanntenkreis, oder hat halt auch überlegt, was man der Polizei noch an Hinweisen geben kann, dass die wieder tätig werden können. Man hat einfach gemacht und funktioniert. Ich habe am 24.12. habe ich mich gefragt, so von Stunde zu Stunde, wie ich denn am Abend schlafen soll. Ich habe, weil für mich war schon schnell klar, dass irgendwie da was Schlimmes, dass es schlimm wird. Und ich bin am Abend um 9 Uhr, da war noch Kriminaldauerdienst da, aber ich erinnere mich, mir sind die Augen zugefallen. Man war so emotional erschöpft. Und so ging es auch die ganzen darauffolgenden Tage. Man ist einfach zwischen 21 und 22 Uhr so müde geworden, dass man hatte dann schon noch kurz den Gedanken, Mann, was ist, wenn der jetzt hier irgendwo liegt und du gehst jetzt ins Bett und schläfst und stehst erst in 8 Stunden wieder auf und vielleicht ist dann zu spät. Die Gedanken hatte man, aber man war fertig.
Oh, irgendwie kann ich es irgendwo auch nachvollziehen. Also dieses Gefühl, dass du dich jetzt einfach mal hinlegen musst, aber eigentlich nicht darfst, weil eigentlich solltest du schauen, ob dein Papa noch irgendwo ist. Du willst ja wirklich alles machen und dann übermannt dich doch irgendwo die Müdigkeit. Also ich habe das manchmal auch bei sowas Banalem wie beim Haushalt oder so, da möchte ich mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn dann wortwörtlich auch noch das Leben vom eigenen Papa irgendwie davon abhängt, dass man selber irgendwie tätig ist.
Boah ja, so verstehe ich genau, was du meinst. Also ich wüsste gar nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde, aber was ich interessant finde, bereits bei der ersten größeren Suchaktion ist die Brigach von der Polizei und der DLRG, also der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, abgesucht worden. Und zwar auch schon eine ganz schöne Strecke der Brigach. Und trotzdem taucht die Leiche von Dirk Brünker 77 Tage später in genau diesem Fluss auf. Die Polizei geht davon aus, dass Dirk auf dem Weg in sein Haus in die Brigach gestürzt ist, ohne Fremdverschulden. Für Dirks Tochter Tamara ist das kaum vorstellbar.
Wenn man sich halt die Stelle und den Uferbereich anschaut, dann ist es keine Stelle, an der man jetzt mal irgendwie reinstolpern könnte. Also da muss irgendwie ein bisschen Schwung dabei gewesen sein oder da muss viel schief gelaufen sein, sagen wir so. Zum einen kannte er die Stelle in- und auswendig, weil sie einfach direkt vorm Haus war. Er war jeden Tag auch mit dem Hund draußen und so. Also es ist keine unbekannte Gegend für ihn gewesen. Zum anderen war da noch eine Straßenlaterne auch. Und auch die Richtung, die er eingeschlagen haben muss, um Richtung Haustür zu kommen, ist einfach nicht Richtung Fluss, sondern eher vom Fluss weg. Und das Nächste ist halt, selbst wenn er umgeknickt wäre oder gestolpert wäre, dann wäre das Ufer einfach immer noch nicht so, dass er da hätte reinfallen müssen. Also er wäre dann vielleicht noch am Hang, am Ufer gelegen oder ich weiß nicht, was da passiert sein müsste, um dann durch ein Stolpern oder Ausrutschen oder wie auch immer dann wirklich drinnen zu landen und dann auch noch zu ertrinken. Also egal, wie man die Frage formuliert, wie ist er reingekommen? Okay, egal, er ist irgendwie reingekommen, aber wie ist er ertrunken?
Und unter anderem bleibt die Frage auch noch, warum wurde er erst so spät gefunden? Und diese Frage haben wir Jörg-Dieter Kluge bei seinem Besuch in unserem Studio auch gestellt.
Also da muss man zum einen sagen, die Brigach ist ja nicht nur 10 Meter lang, das ist kein Tauchbecken mit klarem Wasser. Und ich glaube, ich bin kein Taucher, aber jeder, wo taucht, der weiß, dass es Umstände gibt, dass man im Wasser wirklich nur Zentimeter weit sieht, wenn es schlickig und dreckig ist. Und wenn einfach Gegenstände, sage ich jetzt einfach mal, oder auch Personen in dem Bereich unter die Böschung gespült werden, wo man einfach jetzt ad hoc nicht hinkommt, beziehungsweise man kann nicht jeden Zentimeter, jeden Quadratzentimeter von einem Gewässer absuchen, dann ist es natürlich durchaus möglich, dass da was, ich sag's jetzt mal, übersehen wird. Aber wo soll man anfangen, wo soll man suchen? Das wäre, wie gesagt, die Nadel im Heuhaufen. Ich kann im Bodensee auch nicht sagen, ich suche jetzt eine Kiste, eine Truhe voller Gold, die da irgendwo liegen muss. Wo soll ich da anfangen?
Ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Geschichte. Und Thomas, weil wir beiden ja absolut gar keine Experten sind, was irgendwie Flüsse und Gewässer angeht, haben wir uns einen Experten gesucht. Jochen Herr, der Chef des Amtes für Umwelt, Wasser und Bodenschutz im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises. Als zuständiger Amtsleiter kennt Jochen Herr die Brigach natürlich ziemlich gut. Er hat auch Zugriff auf alle Daten und kann sie auch entsprechend einordnen.
Genau, wir haben uns mit ihm in seinem Büro im Landratsamt in Villingen getroffen. Und das Amt selbst, das liegt nur wenige Minuten zu Fuß von der Brigach entfernt. Wir wollten als erstes von ihm wissen, was ist denn die Brigach überhaupt für ein Fluss?
Die Brigach dürfte am bekanntesten sein von dem Spruch, Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Also die Brigach ist ein Quellfluss der Donau. Die entspringt im Stadtteil Brigach der Stadt St. Georgen, da im Hirzbauernhof, um genau zu sein. Hat eine Fließlänge von 40 Kilometern, bis sie dann bei Donaueschingen eben in die Donau, oder nicht in die Donau mündet, mit der Brigach zusammen die Donau bildet.
Ja, und der geht auch noch mehr ins Detail.
Die Brigach, also da kann man vielleicht unterscheiden, der Schwarzwald, da gibt es ja Flüsse, die fließen in Richtung Donau und es gibt Flüsse, die fließen in Richtung Rhein. Und die Flüsse, die Richtung Donau fließen, die sind allgemein sehr viel flacher. Also die haben geringere Fließgeschwindigkeiten und sind auch nicht ganz so eingetieft in die Landschaft, weil einfach die Erosionskraft geringer ist als Richtung Rhein, dadurch, dass die Mündung in das Schwarze Meer sehr viel weiter entfernt ist. Also ganz allgemein ist es so, je weiter entfernt die Mündung von der Quelle ist und je niedriger die Quelle liegt, desto flacher ist es natürlich. Also so ein Fluss fängt in der Regel steil an und flacht dann schnell ab und ist dann ganz am Ende sehr, sehr flach, das Gefälle von so einem Gewässer. Und hier im Schwarzwald ist es eben so, dass auf der Rheinseite geht es sehr schnell sehr tief runter, also von über 1000 Meter auf nur noch 1-200 Meter so ungefähr und das eben auf wenigen Kilometern. Und auf der Donauseite, da bleibt es erstmal, also hier in Villingen zum Beispiel sind wir immer noch auf 700 Metern, bleibt es erstmal sehr hoch und geht dann eben flach weiter.
Das hat uns Jochen Herr erklärt und im Gespräch mit ihm haben wir uns an was erinnert, was uns Tamara Brünke erzählt hat.
Ich war noch nie in der Brigach zu Fuß oder wie auch immer zu Boot unterwegs. Ich kann es schlecht beurteilen, aber auch Leute, mit denen wir gesprochen haben, die sich auskennen, die Erfahrung haben, die vieles gesehen haben in dem Themenbereich, sagen, dass es unmöglich ist, dass er da so weit, vor allem, also nicht, dass es unmöglich ist, dass er ertrunken ist. Ertrinken kann man schnell, trinken kann man in der Pfütze. Es geht mehr darum, wie weit er in so einer kurzen Zeit gekommen sein soll und dass er auch nicht gefunden wurde. Also die Brigach wurde ja mehrere Male abgesucht und zu uns hieß es nach 2 Wochen schon, dass die Brigach zu 100% ausgeschlossen ist. Da wurden auch Experten gefragt, damals von der Polizei wurden Experten gefragt, die haben dann nicht hundertprozentig ausgeschlossen, hundertprozentige Aussagen treffen sie eh alle nicht, aber da kam dann auch das Ergebnis, dass es zu 99% halt ausgeschlossen ist, dass er in der Brigach ist. Und wenn man sich dann die Pegelstände anschaut und mit den anderen Leuten allen spricht und dann kommen da halt meiner Meinung nach schon berechtigte Zweifel auf, dass es sich so zugetragen haben kann. Er war ein großer Mann, er war 1,94 Meter, er hatte 97 Kilo, er hatte Winterbekleidung an. Da hätte man schon viel übersehen müssen, sage ich jetzt mal, über einen größeren Zeitraum und wirklich mit überschaubaren Pegelständen. Teilweise oder mehrere Wochen war das Wasser nicht über 30 Zentimeter oder 40. Und ja, das gibt einem halt zu denken, ja.
Und deswegen haben wir uns auch gefragt, was sagt denn Jochen Herr als Experte dazu, dass die Brigach mehrfach durchsucht worden ist, ohne dass eine Leiche gefunden wurde?
Etwas in einem Gewässer zu finden, kann gerade bei hohen Abflüssen sehr schwierig sein, weil dann einfach das Gewässer trübe wird von dem ganzen Schmutz und erodierten Boden und was da alles so eingespült wird. Das heißt, da kann es sein, dass man wirklich unter der Wasseroberfläche, also dass man vielleicht noch 2 Zentimeter oder wenige Zentimeter sieht und dann ist das mehr oder weniger undurchsichtig. Wenn man jetzt am Ufer entlang etwas absucht, also da kann es dann natürlich auch sein, dadurch, dass da sind Büsche oder Überhänge, wenn man auf dem Ufer entlangläuft, dass man quasi nur das andere Ufer gut einsehen kann und das Ufer, wo man selbst langläuft, dass man da schnell was übersieht. Also wie die Suchen da vor sich gegangen sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich meine, ich hätte auch irgendwo in einem Zeitungsartikel gelesen von Taucheinsätzen, wo dann gesagt wurde, man könnte eben nicht jeden Zentimeter genau absuchen. Und so ist das eben auch im Wasser ohne Taucher, wenn man da entlangläuft. Manchmal sind die auch einfach sehr schwer zugänglich, die Ufer. Und dann kann man eben nur etwas sehen. Also so wie wenn Sie jetzt hier das Glas hinter meinem Laptop sehen wollten, das geht eben nicht. Also der Blickwinkel ist ja entscheidend.
Ja, das deckt sich auch mit dem, was uns Jörg Kluge gesagt hat. Aber wie stark war denn jetzt die Strömung am 23. Dezember?
Also in Villingen waren am 23. Dezember 22 ein Abfluss von ungefähr 12 bis 13 Kubikmeter pro Sekunde. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Abfluss bei einem zweijährlichen Hochwasser von 30,9 Kubikmeter pro Sekunde, sieht man, dass das für so ein, also dass das schon jährlich vorkommt. Und auch nicht wirklich außergewöhnlich dann ist. Also so ein zweijährliches Hochwasser, wie der Name sagt, das tritt im Durchschnitt alle 2 Jahre auf. Und da dann eben mit fast der dreifachen Abflussmenge.
Er würde eben auch deswegen nicht von Hochwasser sprechen.
Nee, genau. Also das war eindeutig kein Hochwasser. Das war zwar hohes Wasser. Also man spricht dann von bordvoll, wenn das Wasser quasi bis zu den Böschungsoberkanten steht, aber noch nicht ausufert.
Ja, und auch die Fließgeschwindigkeit der Brigach wollten wir natürlich wissen, aber...
Also was so Fließgeschwindigkeiten von Gewässern angeht, die werden nicht gemessen irgendwo. Also man kann vielleicht an einem Pegelstandort selbst sich das irgendwie ausrechnen, aber alles dazwischen, da hängt es eben davon ab, wie ist das Profil, das Gewässerprofil, also wie breit ist das, wie hoch ist der Wasserstand. Und je breiter oder je tiefer der Wasserstand ist oder je höher der Wasserstand, desto langsamer fließt es im Prinzip. Und je schmaler und enger das Ganze wird, desto schneller fließt das Gewässer. Und wenn man nicht weiß, wie schnell fließt das Gewässer, dann sagt man so im Normalzustand, ja, plus minus 1 Meter pro Sekunde, also entspricht 3,6 Kilometer pro Stunde. Da am 23. Dezember 22 waren ja recht hohe Abflüsse, aber wir können uns eigentlich ziemlich sicher sein, dass es unter 10 Kilometer pro Stunde waren. Also schneller dürfte es eigentlich nicht geflossen sein.
Nicht mehr als 10 km/h. Also das ist schon spannend. Aber dennoch taucht seine Leiche im nur 15 Kilometer entfernten Donaueschingen auf.
Ja, okay. Dann verstehe ich auch, dass der ganze Fall die Familie Brünker eher noch mehr verwirrt als ohnehin schon. Haben Polizei und Helfer vielleicht einfach am falschen Ort gesucht?
Das ist zumindest das, was Tamara Brünker auch sagt. Aber in unserem Gespräch hat der ehemalige Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge auch nochmal betont.
Gerade in diesem Fall, nochmal bezogen auf diesen Fall, muss ich mir im Nachhinein noch so Gedanken machen, dass viele Leute gesagt haben, da wird da viel mehr gemacht als bei anderen Vermissten. Die haben uns das quasi als noch der Polizei damals noch quasi so ein bisschen zum Vorwurf gemacht. Und das kann ich selber irgendwie nicht nachvollziehen. Ja, also man tut wirklich alles Menschenmögliche. Das sind ja auch Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen sind Menschen in Uniform. Da geht keiner neutral, sachlich an die Geschichte. Da geht es um einen vermissten Menschen. Und natürlich macht es was mit einem und es macht auch geistig was mit einem, weil man sich nach ein paar Tagen einfach natürlich auch Gedanken machen muss, dass die Person wahrscheinlich nicht mehr oder vielleicht nicht mehr am Leben sein könnte. Und das so neutral von außen zu beleuchten, ist immer sehr schwierig. Also ich kann nur sagen, zu der Zeit, eben ich war, wo ich im Dienst war, da kann ich wirklich für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, die haben da wirklich ihr Allerbestes getan.
Ja, aber trotzdem können die Einsatzkräfte und auch die freiwilligen Helfer Dirk Brünker lange Zeit nicht finden. Und das, obwohl im Dezember, Januar und im Februar insgesamt 15 Suchaktionen rings um Villingen stattfinden. Am 2. März, also genau eine Woche, bevor die Leiche von Dirk Brünker gefunden wird, gibt's im Weißwald bei Grüningen, das ist ein Teilort der Stadt Donaueschingen, die bisher größte Suchaktion.
Aber auch die bleibt logischerweise eben erfolglos und die Familie Brünker wird zunehmend verzweifelter. Völlig verständlich, mittlerweile rechnet auch niemand mehr damit, dass Dirk Brünker überhaupt noch gefunden wird, vor allem lebendig gefunden wird. Und eine Woche später, am Donnerstag, den 9. März 2023, wird Dirk Brünker gefunden werden, allerdings nicht in seiner Heimatstadt Villingen.
Ja, darüber sprechen wir ausführlich in der dritten Folge unseres Podcasts, Folge 3, Der Fund. Schaltet gerne wieder ein.
77 Tage. Der Fall Dirk Brünker ist eine Produktion von Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Sprecher Lisa Liebsch, Thomas Krebs und ich, Mario Hassard. Über eure Kommentare und Bewertungen freuen wir uns sehr. Abonniert auch gerne diesen Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.